Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der ACFIV International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Und mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio. Hallo Herr Linker, schönen Mittag nach Zürich, servus.
Das wünsche ich Ihnen auch und ebenfalls schönen Mittag aus Zürich an alle Zuhörer.
Ich komme gerade zurück vom Börsentag München, der am Wochenende war. Und zuvor war, eine Woche davor, der Börsentag in Wien. Beide waren voll und gut besucht. Wenn man jetzt die Börsen anschaut, der DAX klebt ja so ein bisschen fest. Also es liegt nicht an Klimaklebern, momentan rund 15.850. Eine der viel diskutierten Themen auf diesen Börsentagen, ja, wie kann es an den Börsen weitergehen? Also diesen DAX im Blick hat, da kommt die Frage, hey, 16.000 und bald mehr. Und diese Frage stellte ich natürlich auch auf dem Börsentag in München. Zum Beispiel Dr. Jens Erhardt. Der sagte, ja, er zweifelt so ein bisschen dran, dass es ein gutes Aktienjahr wird. Und diese These will ich jetzt mal kurz einspielen. Ich starte mal kurz diesen O-Ton. Kleinen Moment bitte.
Fassen wir mal zusammen unser Gespräch. Das Börsenjahr 2023. Wenn jetzt jemand zuhört, ja, wie soll er sich vorbereiten auf, wie nennen wir das? Das Absinken der Aktienkurse, das schlechtere H2?
Ja. Wie gesagt, am Jahresanfang war es eigentlich so, dass alle gesagt haben, ja, erste Halbjahr wird schlecht, das zweite wird dann gut, da wird wieder stimuliert, weil die Konjunktur schlecht ist und so weiter, dann geht alles wieder hoch. Aber in Wirklichkeit ist es jetzt ja so, dass das erste Halbjahr noch ganz befriedigend ist, na, befriedigend ist übertrieben, gerade in Amerika, wie gesagt, auch wenn sie die Währung reinnehmen, ist Amerika auch rückläufig. Aber doch in Deutschland hat man ein paar Gewinne machen können, das war ganz positiv, aber ich fürchte, dass das zweite Halbjahr eben doch eher negativ wird und dass das Gesamtjahr dann am Schluss schon, also, dem Anleger Kopfzerbrechen gemacht haben wird, wenn man zurückblickt dann am Jahresende. Ich hoffe immer noch, dass man doch mit einigen Sondersituationen, auch gerade was erneuerbare Energien anbelangt, wo sehr viel Geld reingestoßen wird.
So, an dieser Stelle blende ich jetzt mal aus. Herr Linker, Ihre Meinung zu dieser These, es wird kein gutes Börsenjahr, das H2 wird schlechter werden?
Also, ich schätze die Aussagen von meinem Erhard sehr. Bin aber da nicht unbedingt überall seiner Meinung. Ich möchte es mal begründen. Wir haben natürlich nach dem Katastrophenjahr des vergangenen Jahres hatten wir immer die gleichen Themen, die eigentlich nach wie vor das Börsengeschehen bestimmen. Das sind natürlich in erster Linie der Krieg in der Ukraine, Lieferketten China, Comeback China, werden wir noch separat darüber sprechen. Dann haben wir natürlich über allem die Notenbanken und die Zinspolitik sowie die Inflation. Wir klammern mal England aus. Grüße an Mr. Boris Johnson und an Brexit. Die Situation klammere ich aus und wie gesagt, stelle es beiseite. Was ich sicher hervorheben will, ist Japan. Japan klebt ganz klar an der Tiefzinspolitik fest und die Inflation geht rasant zurück. Das untermauert meine These, die ich immer wieder wiederhole, dass wir eine Art Inflation haben, die nicht durch diese hysterischen Zinsanhebungen bekämpft wird. Wir haben kollabierende Rohstoffpreise. Der Ölpreis ist deutlich tiefer als die Hälfte unter dem Level, als der Krieg begonnen hat. Wir haben Gaspreise, die mittlerweile 80% zurückgekommen sind. Und da liegt das Versagen in der Politik und nicht an den Märkten und auch nicht in den Rohstoffpreisen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn die Fed sich jetzt richtig Polster geschaffen hat, das ist der Fall, um ebenfalls massiv die Zinsen senken zu können. Und ich bin da auch nicht alleine. Mittlerweile gesellen sich immer mehr auf meine Seite oder immer mehr Experten, die sogar davon ausgehen, dass die Fed mit einer deflationären Situation konfrontiert wird. Und wenn die Inflation massiv zurückkommt und wenn die Zinsanhebungen so richtig durchschlagen. Das heißt also, ich mache einen Strich drunter, die Märkte haben sehr viel Negatives eingepreist. Die Märkte haben sehr wenig Positives eingepreist. Mit positiv meine ich unerwartet eine Wende im Kriegsgeschehen. Massive Entspannung bei den Lieferketten, die sich sowieso vollzieht. Das heißt, ein Comeback von China. Das Damoklesschwert ist natürlich immer noch Taiwan. Und das ist das, was die ganze China-Entwicklung im Moment massiv bremst. Psychologisch definitiv, faktisch an den Märkten ebenfalls. Und wenn ich das Ganze zusammenzähle, dann muss man sich immer wieder sagen, eine Rallye wird immer in einer Krise geboren, wird durch Angst genährt. Mit immer besser werdender Stimmung pflanzt sie sich fort, um irgendwann in Euphorie zu sterben. Und ich sehe uns irgendwo am Anfang dieses Prozesses und ich behaupte, dass wenn kein Black Swan und wenn nichts Unerwartetes passiert, haben wir sogar ein gutes Börsenjahr vor uns. Und der Herr Erhard hat es ja richtig gesagt. Jeder hat gesagt, das erste Halbjahr wird schlecht. So gut ist es mit Verlaub auch nicht. Der DAX hat auch eine Sonderstellung, nämlich der DAX preist die Dividenden ein und schlägt sie nicht ab. Das ist auch ein großer Unterschied, der DAX Performance Index. Und wir sehen das im Dow Jones, wir sehen das in der Nasdaq, also fast der beste Index dieses Jahr weltweit. Und der Dow läuft gar nicht so richtig. In der Schweiz läuft es auch etwas besser, aber in Europa allgemein auch wieder. Aber es ist nicht so ein super Jahr gewesen. Wir haben selektive Käufe gesehen und es war sicher keine Rallye, aber diese Erholung war sehr heterogen. Sie war auch innerhalb der Branchen sehr, sehr diversifiziert verlaufen. Kein blindes Kaufen, sondern es waren selektive Käufe, die zu dieser kleinen Stabilisierung jetzt zu Beginn dieses Jahres 2023 geführt haben.
Dann greife ich verschiedene Themen auf. Was ist in China los? China hat Corona jetzt abgeschüttelt. China startet sein Konjunktur-Comeback, kann man sagen. Heißt das auch, dass die Kurse, dass das Vertrauen in China wieder steigt?
Ich gehe davon aus. Also ein moderater Einstieg in China ist eingepreist, das ist richtig. Aber sollte es zu einer massiven Entspannung kommen, geopolitisch, dann ist China am Anfang dieses Comebacks. China ist so ein Trumpf und viele Experten sagen es auch, dass China so eine kleine, wie soll ich sagen, so ein Joker, so ein Trumpf in der Hinterhand ist, dass wenn natürlich China mit rasanten großen Schritten zurückkommt und auch im Bereich E-Mobilität, im Bereich Dienstleistungen, wir sehen eine leichte Entspannung im Immobilienmarkt, was die Zinsdaten und was die Zahlen in China allgemein angeht, das ist mit Vorsicht zu genießen. Aber der Export kommt auf Touren, das ist absolut richtig. Aber wie gesagt, das Entscheidende sind immer noch die Lieferketten und wenn die sich massiv entspannen, was natürlich parallel auch zu einer Preisentlastung führen wird, das alles ist so in diesem Ausmaß in den Märkten noch nicht eingepreist. China ist für mich, ist und bleibt für mich ein großer Joker fürs 23 und fürs 24.
In Frankfurt, London und Paris strömen die Kunden zu LVMH. Der Luxusgüterkonzern konnte 2022 ein Rekordjahr abschließen. Ertragssaison. Ja, wie ist denn bisher dein Zwischenfazit? Ich meine, die wichtigste Erkenntnis aus meiner Sicht ist bislang der veröffentlichten Quartalszahlen, ist, dass die Unternehmen auf eine schwächere Verbrauchernachfrage sich einstellen, so ein bisschen. Siehe, Tesla muss seine Autos mit hohen Rabatten zulasten der Marge und des Gewinns zum Beispiel verkaufen.
Ja, wir haben bis jetzt allgemein diese Situation. Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, dass wir nicht eine Lohnkosten-Negativspirale haben, sondern eine Profitpreisspirale. Das sehen wir. Und jetzt haben Sie speziell den ganzen, ich sage das mal einfach komplett, den gesamten Luxussegment angesprochen. Ja. Wir sind auch im Echtgeldradio investiert, das haben wir gesehen. Und auch das ist so eine kleine Brücke oder Hashtag China. Dort ist natürlich das Zielpublikum oder die Zielkonsumentengruppe sehr, sehr groß. Und auch das spielt eine Rolle, wie sich China entwickelt. Und das könnte natürlich diesem Segment auch unter die Arme greifen. Aber grundsätzlich muss man im Luxussegment, sollte man im Luxussegment investiert sein. Und ich bleibe immer noch dabei, das Flaggschiff von Kering, wo wir ja investiert sind, bevorzuge ich etwa, weil ich dort sehr viel Innovation sehe. Und gerade das Flaggschiff Gucci wirkt da unserer Meinung nach große positive Überraschungen. Aber ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Der Luxussegment ist etwas, wo man definitiv im Moment investiert sein sollte.
Eine Bankenkrise 2.0, das war so das Thema noch von vor 6 Wochen. Die kann man momentan nicht ausmachen. Es wird ja vielleicht noch die eine oder andere Regionalbank in den USA in Schwierigkeiten geraten. Sie sind ja in Zürich. Was wird denn so auf den Fluren und in Cafés besprochen? Wie gut wächst denn die CS und die UBS zusammen?
Ich bin weniger in Cafés und auf den Foren, sondern ich bin am Bildschirm, da wo mich unsere Kunden brauchen. Nichtsdestotrotz möchte ich mich da nicht großartig noch einmal zu. Ich habe genug auch Artikel, die erschienen sind, hier in der Schweizer Presse und so weiter, wo meine Meinung eigentlich sehr klar und deutlich ist. Ich möchte nur so viel dazu sagen, die Amerikaner haben es sehr, sehr gut gelöst. Sie haben es verstanden, die Herde unter Kontrolle zu bringen. Sie haben Löschdecken verbreitet und das ist tatsächlich recht gut gelungen. Hier in der Schweiz bleibe ich dabei. Die Kommunikation war eine Katastrophe, so wie das Szenario ist. Wäre vermeidbar gewesen. Heute kamen die Zahlen von der Credit Suisse. Natürlich Horrorzahlen, aber nicht so Horror, wie es befürchtet wurde. Das zu sagen, dass dieses Vorgehen seitens der Schweizerischen Nationalbank, der Finanzmarktaufsicht und des Bundesrates, Dass das alternativlos ist, es ist nicht alternativlos, es wären andere Möglichkeiten gewesen.
Also hätte man sie gar nicht retten müssen auf diese Weise?
Das habe ich nicht gesagt, aber es gab genügend andere Optionen, die besser gewesen wären. Stichwort, was mittlerweile ein Thema in der Schweiz gewesen ist und was auch international für große Aufruhr immer mehr sorgt, das war die Abschreibung der AT1-Anleihe. Das hat natürlich dem Schweizer Platz einen großen Schlag bereitet. Und diese Anlageklasse ist insofern vielleicht ganz schwierig, weil es ein sehr großer Teil, es ist ein Markt von 250, 260 Milliarden in Europa. Und da war schon, wie gesagt, die Emissionstätigkeit in der Schweiz ein ganz wichtiger Punkt. Und dieses Vertrauen ist natürlich angeschlagen. Und da hat man sich definitiv keinen Gefallen getan, weil das hätte man anders regeln sollen. Und dann wäre auch international nicht dieses Vertrauen oder Vertrauensverlust in dieses Marktsegment auch entstanden. Also ich denke mal, dass der Schaden jetzt größer ist, als wenn man dieses Problem anders gelöst hätte.
Ja, dann gehen wir einen Schritt weiter. Ein durchaus wichtiger Schritt im Interview. Gehen wir zum Halinka Börsenradio Echtgelddepot. Wo stehen wir denn momentan? Die Börsen liefen ja 2023 bisher wirklich gut.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich nicht unzufrieden bin. Ich möchte das Depot mal ganz kurz durchgehen. Und zwar eigentlich nicht im Detail, aber was sich sicher getan hat, wir haben eine Position Google gekauft, weil ich denke, dass Google nicht unbedingt die Nase vorne hat in puncto KI. Sondern Google hat es immer verstanden, dass wenn tatsächlich etwas interessant ist, dann kauft man es. Ein Beispiel war als damals dieser geniale Schachzug, den ich am Anfang nicht verstanden wurde, als damals Google YouTube aufgekauft hat, war einer der besten Akquisitionen, die Google je getan hat. Also wir haben jetzt auch Google gekauft und sind jetzt dort auch vertreten. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, dass der Schweizer Midcap und die Euro-Schwäche gegenüber dem Schweizer Franken, dass also der Schweizer Franken gegenüber dem Euro gewonnen hat, hat zusätzlich noch etwas das Ganze geboostet. Vielleicht die alle Titel gut, das können die Zuhörer sich anschauen. Fakt ist, wir hatten Ende des Jahres eine Depotwertigkeit von 63.500. Wir haben im Moment eine Wertigkeit inklusive Cash von 78.400. Wenn ich die Zuflüsse abdiskontiere, dann sehen wir einen Gewinn oder einen Zuwachs seit Beginn des Jahres 23 von 20,1%. Und das betrachte ich, wie gesagt, schon als recht solide, wenn nicht sogar erfreulich. Wir haben sehr viel Potenzial in dem Depot drin. Das muss man sagen. Ich bin mit der Aufstellung zunehmend zufrieden und werden vielleicht die großen Positionen, die wir haben, wie eine VAT, die sich sehr gut entwickelt hat, die mittlerweile fast 9.000 Euro ausmacht, Apple mit 6.000 Euro möglich. Im Moment nicht, vielleicht heute und nicht morgen, aber dass diese Positionen etwas durch Gewinnmitnahmen begradigt werden und weitere Opportunitäten ins Depot kommen, das werden die Zuhörer alles sehr zeitnah von uns erfahren.
Das heißt, mehr Diversifikation ins Depot bringen?
Mehr Diversifikation ins Depot bringen, ist richtig. Ich habe da einiges auf der Menükarte, will aber noch nicht so viel verraten, weil wir da noch im Research sind und weil wir da noch ganz genau uns anschauen, wie sich die Märkte gerade jetzt, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Stichwort, was wir noch nicht angesprochen haben, nach der Ertragssaison entwickelt. Bis dato war die Ertragssaison ja bedeutend besser als befürchtet und sogar bedeutend besser als erwartet. Wir haben die ersten Zahlen aus der Schweiz, die sehr große Zuversicht verbreiten. Mhm. Dem amerikanischen Bankensektor, der es sehr gut abgeliefert hat.
Die waren wirklich gut. Jetzt sind wir noch mittendrin. Also so viel kann man noch gar nicht sagen. Wie viel Prozent haben etwa schon berichtet? 30%?
Nein, wir sind mittendrin. Die gesamten Netflix war etwas durchwachsen, aber die Banken waren mit Ausnahme von Goldman Sachs sehr, sehr gut. Einige Midcaps aus der Schweiz waren deutlich besser als erwartet. Und diese Woche kommen die ganzen Schwergewichte. Das heißt also, wir haben die FANGs, wir haben Google, wir haben Amazon, wir haben Apple, Nvidia kommt etwas später. Also die ganz Großen kommen. Und sollten die tatsächlich nochmal über den Erwartungen ausfallen und die Angst vor einer schlechten Ertragssaison, sie weicht ja wirklich täglich mit jeder Zahl, die kommt, dann ist da noch eine ganze Menge drin.
Wir haben ja üblicherweise immer so eine Saisonalität. Ab Mai gehen Leute in Urlaub, beschäftigen sich weniger mit der Börse. Das sind die Privatanleger. Selbst die Instis sind ein bisschen vorsichtiger. Eigentlich eine gute Chance wahrscheinlich, wenn die Kurse im Sommer fallen würden, nachzukaufen.
Sie sprechen mir aus der Seele. Die große Frage ist, werden wir tatsächlich noch Rückschläge haben? Es gibt genug Experten, die ganz klar sagen, dass wir die Tiefstände deutlich hinter uns gelassen haben, wenn, und jetzt komme ich wieder zu den Punkten, Black Swan, Inflation, Notenbanken und so weiter. Das heißt also immer noch, wenn. Und wenn irgendetwas unerwartet Positives passiert, dann kann es natürlich deutlich, deutlich schnell nach oben gehen. Aber das, ich will gar nicht spekulieren. Ein substanziell gut aufgestelltes Depot, so wie wir es haben, und man zeigt auch, dass man mit moderaten Beträgen auch sehr vernünftig wirtschaften, Aufbau leisten kann, dann, wie gesagt, dann kann es deutlich nach oben gehen. Ich wiederhole noch einmal. Wann wird denn eine Aktienrallye geboren? Immer dann, wenn es tatsächlich, wenn die Angst um sich greift oder wenn Unsicherheit herrscht und das über einen längeren Zeitraum und wenn in eine gewisse Angst und in eine gewisse Resignation hinein dann plötzlich etwas unerwartet Positives passiert, dann, wie gesagt, wird diese Rallye gezündet. Und das schließe ich für dieses Jahr überhaupt nicht aus.
Herr Linke, danke für die Markteinschätzung und danke fürs Update fürs Depot. Danke.
Sehr gern.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.